Hallo und herzlich willkommen zum 160. Concast Themenpodcast. Wir besprechen heute Jaiba Band 9. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Hallo zusammen. Ja, Band 9 sind wir dabei. Ich freue mich sehr.
Und Jens. Hallo Jens.
Hallo zusammen. Heute darf ich wieder dabei sein und freue mich auf die Analyse vom 9. Band von Jaiba.
Der 9. Band ist in Japan erschienen am 18. Oktober 1990, ganz kurz nach der deutschen Wiedervereinigung in dieser Zeitreise. Die Neuauflage in der Shinsoban-Edition erschien am 17. September 2004, auf der die deutsche Version basiert. Und die erschien hier bei uns am 7. August 2023. Auf dem Cover sehen wir Jaiba, der am Mochi schlagen ist, so in diesem Reiszeug. Was man ja, glaube ich, traditionell irgendwann um Neujahr rum macht, wenn ich mich nicht irre. Auf dem originalen Cover sieht man ebenfalls dieses Motiv. Das heißt, da ist das Cover-Motiv mal wieder erhalten geblieben. Das Einzige, was da noch zusätzlich ist, ist, dass man im Hintergrund den Mond sieht mit einem Hasen, der auch Mochi schlägt. Das ist ja so mit dieses, dass man auf dem Mond einen Hasen sehen kann. Das ist ja in Japan relativ verbreitet und wird auch nochmal relevant werden im Laufe der weiteren Jaiba-Geschichte. Ansonsten ist das mal ein Cover, da geht nichts verloren und sieht auch sieht ganz schick aus, auch wenn es jetzt mit dem tatsächlichen Inhalt nicht so viel zu tun hat und wir wieder bei einem älteren Artstyle von Gosho Aoyama sind, nachdem wir in den letzten Bänden hier etwas modernere Artworks auf dem Cover hatten. Auf dem Buchrücken Jaiba 9 auch wieder das Motiv, Gosho Aoyama, Egmont Manga, hinten wieder alles in Rot wie immer, Action. Nach einer spektakulären Schlacht kann Jaiba endlich die Feuerkugel an sich bringen und ist super motiviert, die anderen legendären Kugeln auch noch zu finden, um so Onimaru endgültig zu besiegen. Doch plötzlich ruft Sayakom Hilfe. Der Grund? Seesternmann liegt im Sterben. Können Jaiba und seine Freunde ihn noch retten? Ja, das wollen wir doch gleich mal schauen, indem wir den Band aufschlagen. Eine leere Seite, noch eine leere Seite und dann das alternative Cover, Jaiba 9. Wir sehen Jaiba mit einer Libelle auf seinem Schwert, Gosho Aoyama. Dann, was bisher geschah und der Inhalt. Wir haben hier wieder 10 Kapitel am Start, Kapitel 80 bis 89 und legen gleich mal los mit der Handlungszusammenfassung. Dieser Band lässt sich grob in drei Teile einteilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Finale des Kampfes, den wir im letzten Band angefangen haben. Wir waren ja in dem Vulkan drin, Feuerkugel, Amakusa Shiro hat sich das große Verwandlungsduell geliefert und Jaiba hat jetzt die Feuerkugel in sein Schwert eingesetzt und benutzt sie jetzt hier gegen Amakusa Shiro. Zunächst klappt es noch nicht so gut, aber dann schafft er es doch, seinen Gegner in Flammen zu hüllen, der dann ziemlich qualvoll eigentlich verbrennt. Aber trotzdem, und alle freuen sich aber hinterher, ach toll. Der Seestermann liegt aber im Sterben, wie hinten schon angeteasert. Aber die Situation wird dann auch schnell aufgelöst, indem Jaiba die Wasserkugel benutzt, um ihn wieder zu befeuchten, denn er war einfach von der Hitze im Vulkan ausgetrocknet und lebt wieder quasi und verabschiedet sich dann von Jaiba und der Gruppe. Und das ist dann alles ein Wrap-up für diese Storyline. Und wir begeben uns jetzt wieder auf die Suche nach den restlichen legendären Kugeln, die ja in ganz Japan verschollen sind. Und dann die nächsten 7 Kapitel beschäftigen sich alle mit dem Duell mit Ishikawa Goemon und dem Duell um die Buddha-Kugel bzw. die Riesenkugel. Zunächst fängt alles damit an, dass wir durch eine Stadt gehen und sich da ein Mann namens Ishida der Gruppe andient, weil er ein Riesenfan von Jaiba ist und ihnen unbedingt helfen will. Und zeigt sich dann auch stark, weil Kotaro Fuma, den wir ja aus dem letzten Band auch kennen, tritt nochmal auf, wird dann aber von Ishida tatsächlich mit einem Hieb erledigt. Und sein Dialog impliziert schon, dass Ishida irgendwie ein bisschen zwielichtig ist. Aber die Gruppe denkt, ach ja, Mensch, toll, du bist ja super stark, begleite uns doch und du hast auch viel Geld, toll. Und sie gehen in ein Gasthaus und dort versucht Ishida die Karte der legendären Kugeln zu stehlen, was aber fehlschlägt im ersten Moment, weil Musashi und die anderen die Falle schon gerochen haben. Und es stellt sich raus, Ishida ist in Wahrheit Ishikawa Goemon, der legendäre japanische Meisterdieb, auch eine historische und mythologische Figur, die in der japanischen Popkultur, was Manga, Anime und Videospiele angeht, auch sehr präsent ist. Wenn man zum Beispiel Persona 5 gespielt hat, dann kennt man ihn vielleicht daher als Persona von Yusuke. Das ist ja hier das Ganze so, immer die historischen Figuren, Musashi Miyamoto ist ja auch so eine und Goemon ist so eine der bekanntesten davon durch Popkultur. Der haut dann aber erstmal ab, weil er ist ja ein Dieb und heimlich törisch und Musashi steht dann, naja, immerhin hat er die Karte nicht, aber stellt sich raus, er hat sie doch stehlen können und hinterlässt eine Nachricht, dass sie sich die, wenn sie die haben wollen, müssen sie zum Schloss Onimaru Osaka kommen, weil die ganze Stadt ist übernommen von Onimaru, alle Geschäfte und so. Wir kennen ja Oni sowieso, aber hier ist dann auch Oni Donalds und alles ist jetzt Oni hier. Die Gruppe versucht sich dann reinzuschleichen, statt zu kämpfen. Sie verkleiden sich als die typischen Onimaru-Dämonen ganz in schwarz und gehen da rein, versuchen Goemon erst auf eine falsche Fährte zu locken, indem sie vorgeben, dass Yaiba irgendwo anders wäre und Goemon sagt dann, aber ihr kommt mit, wir gehen da jetzt hin zusammen und können die Karte dann doch nicht erst zurückholen. Und haben dann eine lustige Schnitzeljagd, wo sie nach der Kugel suchen, aber es gibt allerlei Wortspiele mit Kugel. Meine Katze heißt Kugel, ich mache Rumkugeln. Oder es gibt Ballmusik, weil Tama Ball, Kugel, alles Mögliche heißt. Und dann aber, als Yaiba es sich mit den Rehen verscherzt, bei einem buddhistischen Tempel in der Nähe, fliegt ihre Tarnung auf. Sie fliehen gemeinsam vor den Rehen in den Buddha-Tempel, wo dann ein Reh, der Daibutsu ist, die größte Buddha-Statue Japans. Und diese Statue hat die Riesenkugel drin, in ihrem Schädel. Goemon will sich dann stoppen, kämpft aber mit Yaiba und entführt Sayaka, weil er merkt, er kann direkt gegen Yaiba nicht so einfach gewinnen und haut ab. Und die Gruppe beschwört dann den Priester, ach Mann, wir müssen die Kugel nutzen oder sonst irgendwie die Kraft des Buddha. Und der Priester sorgt dann dafür, dass die Kraft des Buddha erweckt, nämlich die Statue erwacht zum Leben. Und auf der reitet Yaiba quasi zum Schloss Onimaru Osaka, um sich Sayaka wiederzuholen. Doch das Schloss Onimaru Osaka ist nicht einfach nur eine Namensänderung, sondern es ist ein riesiger Mekka, der dann kämpft gegen die Buddha-Statue. Quasi Power Rangers mäßig, wenn da der Megazord ausgepackt wird oder bei Godzilla-Filmen so Kaiju-mäßig, also da hier Super Sentai Kaiju-mäßige klassische japanische Popkultur der 60er, 70er, in denen Aoyama aufgewachsen ist, ist hier am Start in Yaiba. Der Buddha hat dann erstmal keine Chance, relativ schnell, und der Kampf shiftet dann so ein bisschen erstmal in den Himmel. Und dann, als die Riesenkugel vom Spinnenmann geklaut wird, kann sie zurückgeklaut werden von Yaiba. Und Yaiba verwandelt sich selber in einen Riesen und kämpft dann gegen das Schloss. Sayaka wird dann nicht durch Yaiba befreit, sondern durch die Kraft der komödiantischen Gag-Szene. Weil Yaiba sagt, sie ist hässlich. Und Sayaka ist dann so ganz wütend und reißt sich dann in dieser gag-typischen Wut von ihren Fesseln los. Und schmeißt Yaiba den Stein, an den sie gefesselt war, in den Kopf. Und Yaiba schnappt sie sich dann so mit seiner Hand und erst hinterher, nachdem sie sich beleidigt haben, merken sie, huch, sie hat sich ja gerade irgendwie befreit, und dann ist Yaiba, kann Yaiba das Schloss zerstören, doch Goemon und der Spinnenmann entkommen. Das war jetzt ein Großteil des Bandes, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Und dann haben wir noch zwei Abschlussszenen, zwei Abschlusskapitel, die einen neuen Charakter einführen, nämlich einen mysteriösen Krieger von der Yagyu-Schattenschule, einer bekannten Schwertkunstschule Japans, den sie auf der Straße treffen und der sich mit Kojiro anlegt, weil Kojiro ist viel zu sehr auf Frauen fokussiert. Im Verlaufe des Kampfes es ist so lustig, das auszusprechen. Kojiro will halt die Streckfähigkeit seines Schwertes demonstrieren und streckt sich riesig in den Himmel. Und der Yagyu-Schwertmann stößt es dann einfach um, wodurch Kojiro von Niigata bis zurück nach Tokio fällt in das Dojo der Familie Mine und dann plötzlich da wieder ist. Und während Yaiba sich bereit macht, dem Yagyu-Schattenmann entgegenzutreten, berichtet Kojiro zu Hause davon und sagt, ich gehe nicht zurück nach Niigata, ich muss hier die Frauen trainieren, aber der Froschmann und der Seegurkenmann sagen, ja, dann müssen wir das eben in die Hand nehmen. Und Währenddessen stellt sich Jaiba im Duell und das ist dann etwas, was wir im nächsten Band behandeln werden. Jetzt aber erstmal auf diesen Band geblickt. Erstmal das erste Kapitel, der Wrap-up für die Geschichte mit der Feuerkugel. Wie fanden wir denn hier das Ende von Amakusa Shiro und wie beeindruckend ist die Feuerkugel?
Ja, das Ende von Shiro fand ich jetzt, muss ich sagen, ziemlich unspektakulär. alleine schon, weil ich ständig im Hinterkopf beim Lesen hatte, was wird jetzt eigentlich aus dem Seesternmann? Mir war zwar klar, er würde es garantiert irgendwie schaffen. Ich hatte mich nur gefragt, was ist am Ende da der Twist, der dafür sorgt, dass er es dann doch irgendwie schafft und überlebt. Und entsprechend hatte ich auch jetzt gar nicht so den Fokus groß auf das ursprüngliche Duell zwischen Protagonist und Antagonist in diesem Fall gelegt. Aber insgesamt war es halt wieder ein sehr actionlastiges Kapitel. Ich fand, es war jetzt durchschnittlich. Es hat mich ganz gut unterhalten, mehr aber auch nicht.
Ja, also ich muss zum Endkampf sagen, ich fand's okay. Es war soweit gut. Aber irgendwie war es für mich teilweise vorhersehbar. Zumindest das so mit Seesternmann, aber gleich mehr dazu dann. Erstmal noch so zum Kampf mit Jaiba und dem, verwandelten Riesenfuchs, sage ich mal. Also, dass er ihn dann da mit der Feuerkugel entsprechend angreift und dann seine monströse Feuerkraft halt noch nicht so kontrollieren kann und dann in Gefahr droht, die anderen mit zu verbrennen. Das war soweit okay. Und dass er dann eben diesen Move auspackt, okay, ich warte einfach, bis er ganz nah an mich rankommt und schlag dann zu, kommt mir vom Stil irgendwoher bekannt vor. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, aus welcher Parallele das mir in den Sinn kommt. Ich dachte als erstes irgendwie an Inuyasha mit dem Bakuryu, wo er die Kraft dann irgendwie zurückschlägt, aber das war es irgendwie auch nicht so ganz, aber so, ich sag mal, das Motiv, der Gedanke mit dem, okay, ich warte einfach, bis du ganz nah rankommst und dann gebe ich dir so den Rest, das war, war vollkommen in Ordnung. Und naja, dann kamen wir ja zu dem vermeintlichen Ende von Seesternmann, der ja da so am, ich muss jetzt leider gehen, was jetzt schon so richtig in der Stimme auch so ausgetrocknet klang und so, wo ich einfach direkt den Gedanken hatte, ey, warum macht ihr nicht einfach wieder ein bisschen Wasser auf den Typ, weil der ist ja anscheinend einfach nur ausgetrocknet. Vielleicht hatte ich da auch einfach nur die SpongeBob-Parallele im Hinterkopf, weil Patrick auch mal fast ausgetrocknet ist und dann einfach Wasser drauf und es ging ihm wieder gut. Also das, die Lösung war mir also von Anfang an klar. Hey, warum macht ihr nicht einfach Wasser drauf und gut ist? Und letztendlich kam es dann so dazu. Und da hatte ich mich dann irgendwie nur gefragt, hey, warum seid ihr nicht gleich auf diese Idee gekommen? Aber gut, ansonsten war es wirklich eine, schöne Lösung des Ganzen. Seesternmann ist wieder am Leben, der Fuchs ist besiegt und Jaiba hat eine neue Kraft mit der Feuerkugel. Bin ja mal gespannt, wie es dann beim nächsten Mal ist, wenn er die einsetzt, ob er dann die wieder ein bisschen besser kontrollieren kann oder ob er halt auch erstmal lernen muss, mit dem Feuer umzugehen und nicht alles abzufackeln. Aber das erfahren wir zu einem späteren Zeitpunkt.
Ja, da bin ich schon insgesamt bei euch. Also das ging mir am Ende mit Shiro alles ein bisschen zu schnell, aber zumindest hat Jaiba ein bisschen klug mal agiert und seine Taktik angepasst. Und das mit Seestellmann, das war schon so klischee-mäßig, dass ich es dann schon wieder okay fand. Also das war ja hier wurde ja mit diesen dramatischen Sachen so, mit diesem dramatischen Stilmittel gespielt in dem Sinne und das fand ich dann schon ganz nett. Und die Feuerkugel, es ist jetzt, ich meine, wir hatten das mit der Donnerkugel, wobei wir da nicht, die konnte nicht so richtig schießen. Und zumindest hat Jaiba das nicht benutzt. Jetzt haben wir hier auch so ein bisschen Fernkampf. Und das Wasser, hat noch nicht so richtig die Kampfanwendung. bisher gehabt. Und Verwandlung. Aber jetzt haben wir mal wieder so eine einfach eine Powerkugel. Macht ja auch Sinn für Feuer wie Donner, dass wir einfach eine ziemlich zerstörerische Kugel hier wieder in den Händen von Yaiba haben. Dann geht's los mit der Konfrontation mit Goemon, wobei es jetzt hier am Anfang in den ersten drei Kapiteln, sage ich mal, jetzt noch nicht so viel Konfrontation gibt. Es lässt sich relativ viel Zeit, da viel aufzubauen, außer halt dieses Duell mit Fuma da am Anfang, was ja auch kein richtiges Duell ist, und dann das bisschen Action auf dem Highway da, was auch nicht wirklich Action ist, sondern halt, ja, man macht halt den Weg frei mit der Wasserkugel, so ein bisschen komödienmäßig, und dann gehen wir nicht so direkt in die Action rein, sondern da auch dann, wo sie da hingehen, versuchen sie es erstmal subtil, und wir kriegen Goemon noch so ein bisschen näher gebracht, bevor wir ihn gleich angreifen, indem wir eine Zeit lang mit ihm unterwegs sind und er sich ja recht nett verhält mit denen, als sie noch verkleidet sind, und auch als sie dann enttarnt sind, rennen sie ja erstmal gemeinsam vor den Rehen weg, bevor dann Goemon wieder loslegt mit seiner Bösewicht-Nummer. Aber auch dann erkennt er ja durch Yaibas Angriff mit der Feuerkugel, wenn ihn das trifft, uiuiui, da habe ich aber ein Problem, also greift er zu anderen Mitteln, was natürlich für seinen Charakter, er ist jetzt kein Ninja oder so ein Dämon wie die anderen, sondern er ist halt ein Meisterdieb, ein legendärer Meisterdieb, und der spielt nicht immer mit offenen Karten, der macht das nicht direkt, sondern der packt einige Tricks aus, und ich finde, dadurch, dass man sich hier auch so ein bisschen Zeit nimmt, kann man gut etablieren, was Goemon jetzt von den anderen Bösewichten bisher unterscheidet, und das macht ihn ja auch ganz gut, damit passt er ja auch ganz gut zum Spinnenmann. Der Spinnenmann war ja eher so für die anderen kriegerischeren Bösewichte, die Onimaru beschwört, immer so ein bisschen so der Sidekick, aber hier ist der Spinnenmann ja, passt viel besser zu Goemon, weil die ja beide ähnlich ticken mit ihren Tricks und Maschen, mit denen sie immer versuchen, eher so die Kugeln zu stibitzen und abzuluxen, anstatt im direkten Kampf das zu machen. Und ich finde es gut, dass sich hier die Zeit genommen wurde, um Goemon ein bisschen mehr zu etablieren, als das für manch andere der beschwörten Krieger bisher der Fall war.
Um bei den Tricks und Maschen einzusteigen, es ist ja direkt schon am Anfang so, als Ishikawa vorgestellt wird, beziehungsweise Yaiba und der Gruppe um ihn begegnet, dass er sich erstmal in einer ziemlich plumpen und leicht zu durchschauenden Verkleidung präsentiert als Ishida, was ja Aoyama ganz gerne macht hier in Yaiba, dass er mit so total offensichtlichen Verkleidungen arbeitet, zumindest für die Leserschaft offensichtlichen Verkleidungen. Die Charaktere tun sich ja dann doch beiderseits, auf Onimarus Seite und auch auf Yaibas Seite, ganz gerne ein bisschen schwer damit, die Verkleidung direkt zu durchschauen. Ist natürlich dem Comedy-Part geschuldet. Aber es fand ich an sich eine ganz schöne Sache. Und gerade auch im Hinblick darauf war ich gespannt auf Goemon Ishikawa, weil er ja, wie du es schon angesprochen hattest, Lasse, häufiger in der japanischen Populärkultur aufgegriffen wird, in modernen Medien. Einmal natürlich in Persona 5, aber auch in Lupin hat er ja einen Auftritt. Da ist er ja derjenige, der mit seinem Katana irgendwie alles und jeden zerteilen kann und wenn es sein muss, auch den Mond. Und entsprechend hatte ich mich darauf gefreut zu sehen, wie Aoyama ihn denn jetzt hier darstellt. Also was er hier alles kann und was er für tolle Kräfte und Superkräfte hat. Und dass sie dann den Schauplatz der großen Auseinandersetzung, oder vielmehr den Anfang der großen Auseinandersetzung nach Nara in den Todaiji, also den großen buddhistischen Tempel, gelegt haben, fand ich war auch eine sehr schönes Setting. Alleine in der Realität ist ja der Tempel und auch die Buddha-Statue wirklich sehr imposant. Und da dann halt wirklich zu sehen, wie das Ganze komplett durch den Kakao ins Lächerliche gezogen wird, indem halt auch wirklich mit diesem imposanten Eindruck gespielt wird, dass dann letztendlich auch der Daibutsu den Todaiji ja, in die Luft sprengt, beziehungsweise das Dach zum Bersten bringt. Das war was, was für mich persönlich so einer der besten Parts von Band 9 gewesen ist.
Ja, ich fand ja den Anfang des Kapitels schon sehr schön, wo sie in diese Stadt kommen und einfach alles ist von Onimaru besetzt mit der Bank und mit dem McDonald's und was man da alles so im Hintergrund sieht, diese ganzen tollen Dinger da. Also das fand ich schon sehr schön. Und dann, ja, kam ja der Verkleidete sozusagen, wo man eigentlich als Leser, ich wusste so, dachte so direkt, hey, der schmeißt sich so an sie ran, hey, ich verehre dich und ja, du bist der Größte und du wusstest direkt eigentlich, ja, komm, das ist nicht einfach nur ein Gut, der hat irgendwas vor. Und ja, dann kam ja nochmal hier der andere Ninja, sag ich mal, der nochmal einen kurzen Auftritt hatte. Den, ja, ich sag mal, kurzen Kampf mit dem Neuling fand ich dann so ganz gut, weil erst freut er sich so, ah, du bist mein Verbündeter, und dann macht er ihn ja recht platt, um eben entsprechend, ja, sich bei den Guten einzuschleimen. Das war ein schöner Moment, fand ich. Und ja, dann die Skepsis von Musashi halt, ja, ist ja dann geblieben. Und da konnte auch das Geld nicht, wo er so viel Geld her hat, keine Ahnung. Und ja, dann hat er versucht, Musashi so ein bisschen so umzubringen mit dieser Ninja-Gift-Technik. Die habe ich auch schon mal gehört, dass die wirklich gibt. Also da fand ich sehr cool, dass er das dann so, ja, umgesetzt hat, weil das ja wirklich auf einer wahren Tötungstechnik, sage ich mal, beruht. Und ja, dass Musashi da so geschickt ausweicht, gut, das, ja, war dann so ein bisschen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber gut, ja, naja. Und dann war auch sehr schön, wie gesagt, die ganzen Vorstellungen dann. Am besten war natürlich, weil ich ja Aoyama kenne, wie wir alle auch aus Detektiv Conan, wo da kommt, oh, du bist Meisterdieb, du bist Kaito Kid. Das war so richtig, und er fällt dann da wieder um, so dieses Stilmittel, sehr schön. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und naja, dann sind sie nach Nara durch den Verkehr, wo sie da sich die Straßen frei spritzen sozusagen und sich dann, ja, als diese Handlanger ausgeben. Wie sie, ja, sie sehen ja wirklich nicht anders aus, aber trotzdem erkennt die keiner, also ja, gut. Und naja, dann war das, fand ich sehr schön, mit der Szene, wo sie dann die Karte stehlen wollten und dann, hey, ihr kommt aber alle mit, und dann, okay, ja gut, dann nehmen wir die Karte nicht mit, und ja, dann sind sie halt auf dem Weg mit dem Meisterdieb, und ja, das war dann sehr schön, die ganze Doppeldeutigkeit, und ja. Da kommen sie zu diesem riesigen Buddha in den Tempel, der ja dann irgendwie, ich sag mal, ja, mutiert in dieses riesige Dings. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass der dann auf einmal sich bewegt und dann so eine Art Riesenmecher wird, also diese Statue da. Das war schon sehr überraschend, muss ich sagen.
Und mit dem, was du gerade gesagt hattest, Jens, wie das durch den Kakao gezogen wird, ist natürlich auch ganz lustig, dass der ehrenvolle, imposante Buddha dann erstmal sich so ein bisschen streckt, so quasi, bevor er dann aufbricht und dann auch öfters mal so einen dösballigen Gesichtsausdruck hat, wenn irgendwas passiert. Das war schon lustig. Und er kriegt dann ja auch relativ schnell auf die Schnauze in diesem ganzen Mekka Kaiju-mäßigen, stadtzerstörerischen Gekämpfe mit dem Mekka-Schloss quasi. Da muss ich zugeben, jetzt, wo es so in diesen Action-Teil übergeht, das ist ja jetzt, also die ersten drei Kapitel, und dann ist das ja eigentlich den ganzen Rest über, also die nächsten vier Kapitel dann noch. Und das ist jetzt auch nicht so lang, aber ich muss sagen, in dem Teil hat es mich dann irgendwann so in der Mitte verloren, weil da fand ich einfach ein bisschen zu viel, das war einfach zu vieles Stumpfes, einfach nur dieses Kaiju-Kämpfe, wo die halbe Stadt zerstört wird und so. Da waren immer mal wieder lustige Momente drin, gerade auch mit dem Spinnenmann und so, und wenn, wenn er die Kugel fängt, wie so ein Baseballspieler, oder wenn das Schloss sich einen Zug nimmt und das wie Nunchakus verwendet. Da waren nette Ideen drin, aber ich finde so insgesamt war mir dieses ganze Riesengekloppe dann doch ein kleines bisschen zu eintönig über diese Zeit.
Ja, das stimmt. Also es ist schon arg gestreckt gewesen mit dem Kampf. So ein bisschen, jetzt wo du es erwähnst, wenn ich drüber nachdenke, erinnert mich das tatsächlich auch wirklich so an diese klassischen Kaiju-Streifen, so aus den 80er, 90er Jahren, was da so ganz gerne auch in Japan produziert wurde. Ich denke jetzt gerade an sowas wie die Godzilla-Reihe. Sobald da irgendein Kampf anstand, der wird ja auch in die Länge gezogen und dann gab es 10 Minuten Haut drauf und Keilerei und am Ende ist doch kein eindeutiger Sieger da irgendwie vom Platz gegangen. Und das fand ich schon so bei den ganzen, beim alles, was so mit dem Kaiju-Franchise zu tun hat, hin und wieder mal so ein bisschen ermüdend. Das ist mir jetzt interessanterweise gar nicht so negativ aufgefallen hier in Band 9. Bei Yaiba, vielleicht weil es ein anderes Medium ist, ich meine, Film und Manga unterscheidet sich ja doch nochmal ein ganzes Stück voneinander. Ja, aber es ist definitiv so, man hätte den Kampf sicherlich auch um ein oder eineinhalb Kapitel locker verkürzen können.
Ja, ich muss auch sagen, also ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund des Mecha-Genres. Vielleicht hat es deswegen bei mir ja auch so ein bisschen eintönig gewirkt oder in die Länge gezogen. Aber wenn ihr auch den Eindruck habt, dann ist es vielleicht halt wirklich so. Und ja, wo ich dann so dachte, okay, jetzt ist dieses Schloss ist jetzt auf einmal auch so ein Riesenroboter und ja, okay, ich meine, wir hatten das, glaube ich, schon mal irgendwann, aber gut. Und ja, das, ja, und dann haben die sich da wirklich die ganze Zeit irgendwie bekämpft und ja, irgendwie, also dieser Part des Bandes hat mich jetzt, wie gesagt, nicht so wirklich abgeholt. Ja, aber wie gesagt, kann auch an persönlichen Präferenzen liegen und ja, von daher. Das war ganz nett so, dass wenn die Guten einen Roboter haben, ja, dann haben die Bösen natürlich auch einen. Aber es wirkte, ja, schon ein bisschen in die Länge gezogen, dieser ganze Kampf. Wenn man da einfach nur so mal ein bisschen durchblättert, dann denkt man, okay, hier geht's los, ja, hier sind sie dabei und ach, hier sind sie immer noch dabei. Und ja, das ist ein bisschen längerer Kampf sozusagen, ja.
Vor allem ist es auch ein bisschen schade, dass Goemon dann seine Stärken nicht mehr so ausspielen kann. Wir hatten dann zwischendurch die Szene, wo er dann mit seinem Schirm da versucht, das zu blocken, aber es ist auch nicht so richtig das Mittel der Wahl. Aber dann gerade das, was in den ersten drei Kapiteln Goemon so lustig und gut gemacht hat, verliert sich dann so ein bisschen in diesem Riesengekloppe. Und dann ist ja eher der Spinnenmann auch wieder am Zug, weil der hatte ja auch schon mal zum Beispiel die Riesenschildkröte da gesteuert als Roboter. Oder auch so andere mäßig da am Kontrollhebel. Das ist dann eher so sein Metier. Und da fand ich es fast ein bisschen schade, dass Goemon dann war zwar immer noch lustig, wie er was da so geredet hat und so, aber durch Taten konnte er nicht mehr so sehr glänzen. Das fand ich dann fast ein bisschen schade. Aber es ist natürlich dann am Ende lustig, wie Sayaka sich befreit, dass sie quasi dieses Gag-mäßige dann so außerhalb, dass das einfach passiert so, weil es ist halt ein Gag und das passiert halt so, dass dann aus Gag dann jemand so wütend ist, dass er den Stein schmeißt und das kann Sayaka dann einfach plötzlich, weil sie ist halt so sauer und das fand ich, ist schon ganz nett. Und das, ja, und dieses, da ist natürlich auch wieder die Frage, wie ist jetzt die Beziehung zwischen Yaiba und Sayaka, weil hier fand ich es fast ein bisschen, dass sie sich jetzt aus dem Blau so gegenseitig so Beleidigung an den Kopf werfen, als würden sie das schon immer tun, was bisher ja eher so ein bisschen eher einseitiger war, also so offensiv. Sie haben sich ja eher so ein bisschen zurückhaltender getriezt, aber so dieses offene so Beleidigungsduell, wo die Beleidigungen so hin und her fliegen, das hatten wir jetzt eigentlich auch nicht so. Und ja, dieses mit, ach, ja, aber liebt Sayaka nicht oder die doch nicht und ja, das ist hier. Also irgendwas Ernsthaftes ist für mich jetzt noch nicht rübergekommen. Also die Romanze, dass das eine richtige legitime Romanze ist, dass da wirklich mehr Gefühle drinstecken, naja, also das kommt für mich noch nicht so rüber. Und am Ende, das fand ich noch ganz lustig, findet Musashi dann noch auf der letzten Seite, ach, hier ist ja auch noch die Karte. Was fast so wie die Szene wirkt, dass irgendwann, dass die Karte, dass das ja eigentlich ursprünglich mal das Ziel war, irgendwann vergessen wurde im Laufe der Kapitel und dann so am Ende noch dran gedacht wurde, ach ja, richtig, wir müssen ja auch irgendwie die Karte wieder reinbringen. Ja, Musashi findet die einfach in den Trümmern. Passt schon.
Ja, auf einmal hat er irgendwie Glück, findet die Karte ganz zufällig und dann lässt er sie sich aber im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf abnehmen. Das ist dann schon irgendwo so, wie soll ich sagen, so vorhersehbar und so plump, dass es schon wieder irgendwo gut ist. Also das ist das Faszinierende an Yaiba. Manche Sachen, die sind einfach, die sind wirklich so einfach, dass sie unterhaltsam sind. So, den Eindruck, den gewinne ich mehr und mehr, je länger die Serie läuft.
Ja, um dann nochmal auf das Ende des Riesenkampfes sozusagen zu sprechen zu kommen, wo Yaiba ja dann die Riesenkugel einsetzt, um sich selber dann zum Riesen zu machen und dann gegen den Monster, Mecha, Onimaru, Schloss, Osaka, wie auch immer man das Ding nennen will, kämpft. Das war, fand ich dann wieder eine, ja, gute Überraschung, dass er selber da zu diesem riesigen Schwertkämpfer wird. Allerdings, dass er dabei die gesamte Stadt irgendwie in Schutt und Asche legt und ja, am Ende ist, glaube ich, mehr kaputt gegangen als irgendwas anderes. Ja, wann sie das alles wieder aufbauen, da bin ich echt gespannt. Und ja, naja, dann am Ende haben wir das mit Sayaka, was Lasse ja schon angesprochen hat, dieses typisch Comedy-mäßige, dass sie da diese Kraft dann da so entwickelt und dann, ja, tut mir leid, dass ich so hässlich bin und was, ich habe dich denn gefragt und hier und da und dort und ja, das ist einfach nur, ja gut, und dann am Ende haben sie es geschafft, da den Riesenroboter platt zu machen und ja. Aber ja, ich würde auch sagen, also für mich ist innerhalb dieser ganzen neuen Bände nicht wirklich ersichtlich, ob jetzt Sayaka ernstes Interesse an Yaiba hat oder umgekehrt. Vielleicht denken sie mal so drüber nach, oh ja, ist aus einem bestimmten Blickwinkel ist sie ja doch ganz süß, aber so wirklich ernsthafte Gedanken sind bei mir auch noch nicht so am Aufkommen, wo ich so denke, okay, er versucht es jetzt mal wirklich und überlegt sich so ein bisschen den Plan und macht ihr Geschenke, irgendwie sowas, also das ist im Prinzip einfach nur, ja, aktuell ist für mich da noch nichts von Romance irgendwie zu spüren. Also, dass die da irgendwie am Ende zusammenkommen, würde ich aktuell sagen. Ja, vielleicht, wenn man es von der Story her betrachtet, weil die beiden das gleiche Alter haben und Junge und Mädchen sind und am Ende zusammenkommen könnten, weil es halt einfach passt vom Story-Relevanten her, aber aktuell von der Charakter Geschichte, würde ich sagen, nee, da muss noch viel mehr passieren, damit das passieren wird.
Mittlerweile warte ich eigentlich schon drauf, habe so diese Erwartungshaltung, sobald da irgendein, ja, Charaktermoment kommt von Yaiba oder von Sayaka in der Interaktion der beiden und der Eindruck auch nur ansatzweise entstehen könnte, okay, jetzt kommen sie sich vielleicht ein bisschen näher, jetzt verstehen sie sich etwas besser, ist es eigentlich klar, dass 2-3 Panels später wieder irgendeine derbe Formulierung kommt und das direkt wieder alles zunichte gemacht wird. Das ist so ein bisschen wie die Erwartungshaltung in der Hauptserie bei Heiji und Kasua. Ja, es sieht alles gut aus und das Setting ist perfekt und die Gelegenheit ist perfekt und dann kommen entweder die Selbstverteidigungsstreitkräfte oder Momiji um die Ecke oder sonst was passiert und dann soll es am Ende doch wieder nichts werden.
Und dann haben wir im nächsten Kapitel, also erstmal hat Onimaru ganz Japan jetzt offiziell erobert und feiert schön und lässt überall Grenzposten errichten, um Yaiba und seine Gruppe zu stoppen. Doch Yaiba trickst das aus, indem er die Verwandlungskugel der Tanukis benutzt, um sich in Onimaru zu verwandeln und dann den Spinnenmann auszutricksen, dem das Ganze überhaupt nicht spanisch vorkommt, dass Onimaru da plötzlich einfach auftaucht, sondern lässt ihn natürlich einfach durch und kommt dann noch zu dem Gag, dass Yaiba gesagt hat, du kannst mich ruhig Take-chan nennen, dann macht er auch Spinnenmann und kriegt dann einen Mecker von Onimaru, das so ein bisschen Comedy zum Einleitung. Dann kommt es aber zu dem Hauptteil dieses Abschlusses, nämlich zu dem Duell zwischen Kojiro und dem Mann von der Yagyu Schattenschule, dem sie da auf der Straße begegnen. Das fand ich ganz nett, weil Kojiro hatte ja in letzter Zeit nicht mehr so viel zu tun. Er war halt immer da und hat mit Musashi dann auch zusammen was gemacht, wenn sie dann irgendwie mal im Kampf Yaiba ein bisschen Luft verschaffen müssen oder so. Aber einen größeren Fokus gab es auf ihn ja in letzter Zeit nicht so. Das wird jetzt hier geändert, weil dieses Duell bestreitet er ja quasi alleine, bis Yaiba dann seine Nachfolge antreten will am Ende. Und da durfte er noch mal ein bisschen zeigen, was er kann, bevor er am Ende ausgetrickst wurde. Und ja, sein Gag mit, ja, er ist halt so ein Womanizer, der schönen Frauen verfällt, wird hier am Anfang und am Ende noch so ein bisschen aufgebaut. Das ist ja der ganze Grund, warum er überhaupt in den Streit gerät mit diesem Mann hier. Trotzdem, und dass er am Ende so ein bisschen ausgetrickst wird, kann Kojiro hier nochmal eine gute Figur machen. Und gleichzeitig ist dieser mysteriöse Mann aber sehr gut angeteasert, finde ich, in diesen beiden Kapiteln. Sein Gesicht wird noch nicht richtig gezeigt, ist ja unter immer unter diesem riesigen Hut verborgen, diesem klassischen Samurai-mäßigen Hut von vor 700 Jahren oder so. Und da macht Aoyama einen guten Job, finde ich, um diesen Charakter intriguing zu machen, wie man auf Englisch sagen würde. Man möchte gerne mehr wissen und das ist dann natürlich hier für den Cliffhanger ganz nett, dass Yaiba sich dann, wo wir uns fragen können, wer ist dieser mysteriöse Charakter, was ist mit ihm los und kann Yaiba ihn besiegen? Das ist natürlich ideal für so einen Cliffhanger am Ende eines Bandes, finde ich.
Den Cliffhanger haben sie auf jeden Fall, oder was heißt haben sie, hat Aoyama ja ziemlich gut hinbekommen und auch gezeichnet. Dafür, dass jetzt Yaiba ein ziemlich starker Comedy-Manga ist mit viel Action drin, ist das, denke ich, schon ein ganz guter, spannender Ansatz. Ich persönlich fand aber auch hier hat wieder so die kleinen Details irgendwie auch herausgestochen. Allein schon diese ganzen Spitzen, die sich die Gruppe um Yaiba immer gegenseitig zuwirft. Direkt am Anfang von Kapitel 88, als Musashi zu Yaiba meint, ja, dass er die ganze Zeit sich da an Kagetora klammert, wie armselig und dass sein legendärer Ruf als Schwertkämpfer gerade heulend zusammenbricht. Irgendwie diese gesamte Konstellation. Einmal so der freche kleine Junge und der alte Knacker, dann der, Schwertkämpfer, der immer noch so ein bisschen sich einmischt und Sayaka, die eigentlich chronisch immer nur am Meckern ist mit allem, weil jeder Charakter irgendeine Seite hat, bei der Sayaka meint, das ist unmöglich und jetzt reißt euch mal zusammen, ist das, was jetzt auch hier in den letzten beiden Kapiteln bei mir eher rausgestochen ist, auch als der Spinnenmann dann da so ganz begeistert ist, dass er diese vertraute Anrede für Onimaru nutzen kann. Und da war es eigentlich schon klar, bei der nächsten Begegnung der beiden wird der Spinnenmann Onimaru mit Taki-chan ansprechen und Onimaru wird ausflippen und total SD-mäßig ihn da zur Schnecke machen, die Spinne zur Schnecke machen. Also das waren wiederum so die Punkte, die für mich rausgestochen sind und die mir auch in den beiden Kapiteln zum Schluss gut gefallen haben, die Comedy-Elemente.
Ja, da kann ich mich gleich anschließen. Also wir sind ja direkt dann am Anfang erstmal mit Onimaru in seiner Zentrale, sage ich mal, wo er dann das Weltvereinigungsprojekt abschließen konnte. Und da geht diese Kugel auf und dann vereintes Japan steht da, glaube ich, drauf und überall Konfetti und alle feiern. Die Welteroberung ist gelungen. Und dann fand ich sehr schön, dass nochmal ein kurzer Blick auf das Schwert von Onimaru geworfen wurde, dass das halt immer noch in Reparatur ist und noch ein bisschen dauert und so weiter. Aber schön, dass wir es nochmal zu Gesicht bekommen, ist ja schon ein bisschen her. Und ja, dann geht's ja weiter mit dieser Grenzposten-Komödie, wo Spinnenmann da einfach, ja, sozusagen, ihr habt einen gültigen Schein, los Leute, geht durch und deiner ist abgelaufen, du kommst hier nicht durch. Und dann macht Yaiba da einen auf Onimaru und Er begrüßt ihn ja direkt so mit Yo, als ob Onimaru das jemals sagt, aber Spinnenmann blickt einfach nicht durch. Und das ist einfach so, ich dachte jeden Moment, Alter, checkt er das eigentlich oder wie blöd ist der eigentlich? Weil er sich ja vom Verhalten her überhaupt nicht wie Onimaru verhalten hat, sondern eben immer noch der kindliche, freundliche Jaiba sozusagen war. Und auch als dann Spinnenmann den Musashi da die Kopfnuss gibt, so, warum redest du Meister Onimaru so schändlich an? Wie redest du mit ihm? Kenne deinen Platz, Unwürdiger. Und Onimaru dann da diese Grimasse zieht und so, genau, kenne deinen Platz, so. Das passt überhaupt nicht zu ihm und Spinnenmann checkt es einfach nicht. Oh, das war eine der besten Comedy-Szenen überhaupt. Und dann natürlich das mit dem Spitznamen und dann, ja, war schon klar, dann in der nächsten Szene dann eher, oh, Takechan, schön dich zu sehen, wovon redest du, Unwürdiger? Und, ach, sehr schön, das ist auf jeden Fall richtig gut gelungen. Und dann auch, ja, dass dann wir wieder die, Schwertkampf sozusagen, Einführung dann halt kriegen und ja, wir dann den mysteriösen neuen Gegenspieler irgendwie kennenlernen und der dann erstmal da gegeneinander, die dann gegeneinander kämpfen und dann macht Kojiro wieder mit seinem Schwert dann diese Strecktechnik, wo er dann erst sagt, ja, macht mir überhaupt nichts aus, wenn du mir mein Schwert kaputt machst, weil ich verlängere das einfach und zack, habe ich mein Schwert wieder. Und dann kommt diese Szene mit, ja, dein Schwert, das kannst du gar nicht ewig verlängern. Und der, doch, pass auf, ich zeig's dir. Und er geht einfach komplett nach oben da oder tritt er ihn so weg. Und dann ist das Ding so lang, dass er wieder bald zu Hause ankommt irgendwie. Das war auch ein sehr schöner Moment, irgendwie vorhersehbar, aber trotzdem sehr schön. Und ja, dann am Ende, was mich noch auch sehr überrascht hat, ist, dass jetzt der Froschmann und der Seegurkenmann anscheinend wieder irgendwas vorhaben. Ich bin sehr gespannt, was die jetzt dann im nächsten Band reißen werden oder wann auch immer sie auftauchen werden. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet, dass die beiden jetzt plötzlich wieder ja in das Heldenquader kommen sozusagen, dass die wieder ja auf die Schlacht aufs Schlachtfeld oder so kommen. Quasi, aber auch sehr interessant quasi, wenn dann Kojiro quasi erstmal jetzt im Dojo bleibt und dann die anderen beiden kommen. Und ja, dann natürlich entsprechend der neue Gegenspieler, was der alles drauf hat. So ein bisschen haben wir ja schon gesehen, dass er halt schwertmäßig auch ein bisschen was drauf hat. Er ist ja von dieser bekannten Schattenschule da, also ein bisschen. Oder wenn nicht sogar mehr, dürfte er ja drauf haben. Also aktuell, finde ich, kann man ihn noch gar nicht einschätzen. Er könnte Jaiba komplett fertig machen oder eben auch nicht. Also da bin ich gespannt, was uns da dann in den nächsten Bänden mit ihm so erwartet.
Und dann haben wir jetzt aktuell in dem Band, den wir uns vorliegen haben, nur noch die Werbung, die typische am Ende jedes Bandes, nach dem Jaiba Band 9 Ende. Weiße Seite, dann Detektiv Conan Fan Edition und Zero's Tea Time, immer noch falsch geschrieben im Shop. Ich glaube, das wird Egmont Mangani wieder korrigieren. Dann haben wir noch Atelier of Witch Hat und Delicious in Dungeon. Dann eine leere Seite und das Impressum. Jaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter. Deutschsprachige Erstauflage, erschienen bei Egmont Manga, Egmont Verlagsgesellschaften MBH Ritterstraße Berlin. Erste Auflage 2023, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, ISBN-Nummer Egmont Manga Shop, Storyhouse EMA und dann auf der nächsten Seite nur noch das Stoppu und dann sind wir durch mit dem Band, einmal von vorne bis hinten. Ja, der 9. Band von Jaiba, ich fand ihn so insgesamt ziemlich gut, auch wenn ich so im Nachhinein, nachdem ich durch war, dieser Durchhänger in dem Monsterkampf hat mich schon im Nachhinein so ein bisschen Naja, nichts, also da habe ich zum ersten Mal so gedacht, so, das war jetzt ein merklicher, ich mochte den merklich weniger als den achten Band so und nicht halt so irgendwie gleichbleibend. Als ich den aber in der Podcast-Vorbereitung dann auch nochmal gelesen habe und noch ein bisschen detaillierter durchgeguckt habe zur Vorbereitung, da ist mir dann schon aufgefallen, dass mehrere Teile als das, was ich vorher so ein bisschen als langatmig gefunden habe. Also ich habe noch mehr Gutes rausziehen können. Deswegen hat sich dann nach dem ersten Lesen meine Meinung noch ein bisschen wieder gesteigert. Trotzdem finde ich, es gibt da so einen kleinen Durchhänger. Aber so insgesamt war es wieder ein toller, kurzweiliger Band von Jaiba mit viel Humor und einiges an guter Action, auch die ernste Action, dann gerade am Ende. Fand ich dann auch gut. Ja, also ich würde sagen, Jaiba insgesamt hält weiterhin seine Qualität.
Steigerung ist ein gutes Stichwort. Ich hatte jetzt beim Lesen des Bandes den Eindruck, dass er tatsächlich mit zunehmender Kapitelanzahl stärker wurde, dass die Kapitel unterhaltsamer geworden sind. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, Kapitel 80 hat mich jetzt nicht wirklich mitgenommen am Anfang. Allein schon, weil so der wichtigste Part mit dem Kampf zwischen Jalba und wie hieß er nochmal? Jetzt muss ich gerade nochmal den Namen nachschauen. Also dem Wolf oder Sichelwiesel. Irgendwie so ein bisschen an mir.
Amakusa Shiro.
Ah, danke, genau. Und Amakusa Shiro, der ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen und so vor sich hingeplätschert. Und dass Seestellmann eben irgendwie es packen wird, war auch klar. Und deshalb wieder auf eine humoristische Art und Weise. Und ja, im Laufe von Band 9 hat es mich einfach alles so ein bisschen mehr unterhalten. Jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen oder richtig mitgerissen, was bei einem Comedy-Gag-Manga ja in der Regel auch nicht unbedingt beabsichtigt ist, dass man da jetzt wirklich mit stockendem Atem Seite für Seite umblättert und sich fragt, was passiert als nächstes. Doch so unterm Strich würde ich jetzt sagen, Band 9 ist einer der stärksten bis jetzt, die bei Jaiba rausgekommen sind. Wenngleich generell das ja, Level von Jaiba deutlich unter dem von der Hauptserie liegt, beziehungsweise ich sage Hauptserie, aber es ist ja eine eigenständige Serie, aber halt deutlich unter dem Level von Detektiv Conan. Aber für das Level von Jaiba sage ich, ist Band 9 schon einer der besseren.
Ja, also bei mir würde ich sagen, ja, Band 9 ist so, ist okay, Mischmasch oder so. Also bei mir war, wie gesagt, auch der Mecha-Kampf, wie gesagt, der hat so ein bisschen, ja, jetzt nicht negativ in Erinnerung geblieben, aber es war halt so ein bisschen, ja, das hat so ein bisschen die Stimmung gedrückt. Wie gesagt, war jetzt nicht ganz so meins, auch vom Thema her. Wenn ihr Mecha-Fans seid und sagt, boah, nee, der Kampfbeste und dann dieses Schloss und was sich modifiziert hat, wow, richtig geil und der Buddha da mit seinem wow, dann alles super, alles gut. Ja, für mich persönlich war diese Art von Kampf, ja, wie schon angesprochen, etwas langgezogen und ja, Lasse hatte es gesagt, wir hatten Spinnenmann schon mal in so einem Mecha-Auto-Gedings da. Das war dann jetzt so ein bisschen, ja, Wiederholung für mich. Und ja, nichtsdestotrotz war es Teil des Band 9 und ja, ansonsten war der Band wirklich sehr schön, hat mich gut unterhalten. Der Einstieg war, wie gesagt, für mich etwas vorhersehbar mit, oh Seesternmann, wie wird er überleben? Ja, habe ich vorhin schon gesagt, einfach Wasser drauf und gut ist. Ja. Ansonsten war es wirklich sehr schön und auch die Comedy in dem Band hat, wie gesagt, immer mal wieder für Unterhaltung gesorgt und gerade gegen Ende Unimaru Grenzposten, wie gesagt, der hat mich sehr erheitert, diese Szene und ja, auch Cliffhanger-mäßig dann am Ende mit dem neuen mysteriösen Gegenspieler, ja, lässt Fragen offen, was der alles so kann und auch, ja, wie gesagt, der Meisterdieb, der uns hier präsentiert wurde am Anfang mit seinen, ja, so ein bisschen Ninja-Skills, wie er da Musashi um die Ecke bringen wollte, was nicht ganz geklappt hat. Dann hat er es aber geschafft, die Karte irgendwie doch zu klauen und alles. Der hatte also auch schon so ein bisschen was drauf. Und ja, von daher war das auch ein guter Typ, sage ich mal. Und ja, ansonsten ist Band 9, denke ich, auch auf jeden Fall ein schönes Leseabenteuer. Und ja, bietet Spannung fürs nächste Mal, hat gute Unterhaltung geboten. Action und Comedy haben sich die Waage gehalten. Und ja, von daher ein sehr schöner Band 9. Und ja, denke, das kann man sich gerne mal durchlesen, ja.
Das war unsere Meinung, unser Fazit zum 9. Band von Jaiba. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie ihr den Band fandet oder ob ihr euch den Band jetzt kauft oder auch nicht, tut das gerne, schreibt es bei uns auf connews.org in die Kommentare, wenn ihr den Podcast da hört. Und auf connews.org könnt ihr euch auch über alles Mögliche rund um DetektivCon und um Jaiba informieren. Wenn ihr lieber in einem Forum schreiben wollt, dann haben wir das natürlich auch für euch. Conforum.org, da gibt es auch eine Sektion zu Jaiba und natürlich alles andere rund um Gosho Aoyamas Serien wie Detective Con und Magic Kaito. Dasselbe gilt fürs ConWiki, auch da Detective Con, Magic Kaito und auch Jaiba sind da vertreten. Ein großes Mitmach-Wiki, wo ihr viel lesen könnt, euch informieren könnt oder auch selber Wissen beitragen könnt, wenn ihr das gerne tun wollt. Und falls ihr lieber auf einem Discord-Server schreiben wollt, dann haben wir das auch für euch, der ConNews Discord-Server. Einfach auf connews.org/discord gehen, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden auf twitter.com/connews, instagram.com/connews, facebook.com/connews und youtube.com/connews. Unterstützen geht über unseren Patreon-Account, indem ihr über unseren Amazon-Affiliate-Links Einkäufe tätigt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt für den Conncast und viel Spaß beim Lesen von Jaiba Band 9.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gern eure Meinung auf einer der genannten Quellen wissen zum Band und wir hören uns beim nächsten Mal.